Erzählcafé.
Sokrates, der von 470 bis 399 vor unserer Zeit gelebt hat, hatte folgenden Satz: Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
Boah, harter Tobak von dem Sokrates vor 2000 Jahren. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung zum Thema Generation. Wir drücken das mal noch ganz nett aus. Und wir wollen auch natürlich einen Blick darauf werfen, wie ist das zwischen der älteren und der jüngeren Generation oder namentlich auch Boomer versus Gen Z, wie man das so schön auf Neudeutsch sagen könnte. Und mit mir im Studio sind die Jutta. Hallo.
Hallo.
Guten Tag. Genau, und der Lutz.
Guten Tag, ich grüße alle.
Und die Ilona.
Ja, hallo.
So, ihr seid ja, darf ich das so sagen, Boomer von der Generation her gesehen. Wie fühlt sich das für euch an?
Na, wenn ich jetzt an die aktuelle Situation denke, geht es mir damit nicht unbedingt gut. Da wird ja jetzt gerade politisch heiß diskutiert und auch so ein bisschen die Generationen gegeneinander aufgebracht.
Mhm. Ja, im Grunde ist es eigentlich meiner Ansicht nach ein Streit oder eine Auseinandersetzung, eine Debatte, die wir uns eigentlich nicht leisten sollten oder aufzwingen lassen sollten. Generationen werden von der Soziologie heutzutage auch ziemlich problematisiert. Die Zugehörigkeit zu einer Generation wird meist an kulturelle und soziale Ereignisse in einem bestimmten Lebensabschnitt zugeschrieben und daraus abgelehnt.
Genau, da fühlst du dich denn als Boomer?
Nur weil ich 1961 geboren bin, muss ich das wohl, weil es eine Kategorie ist, die eben verwendet wird in der Öffentlichkeit und auch in der öffentlichen Debatte eben. Aber in anderen Zusammenhängen überhaupt nicht eigentlich. Da bin ich mit jüngeren Leuten, glaube ich zumindest oder habe ich auch schon erfahren, eigentlich in Übereinstimmung, was Ansichten anbetrifft. Ich bin äußerlich sozusagen dieser berühmte alte weiße Mann, aber sicher, da gibt es ein paar Anhängsel, die mir auch anhängen aus dieser Betrachtungsweise, nach dieser Betrachtungsweise. Aber ich wehre mich eigentlich und bin dagegen, so festgelegt zu werden, in eine bestimmte Kiste wieder gesteckt zu werden mit dieser Generation Babyboomer, nur weil wir eben nach dem Zweiten Weltkrieg und den ersten schweren Jahren dann die Eltern hatten, die eben mehrere Kinder bekommen haben einfach, wo es wirtschaftlich sowohl in Ost als auch in West etwas besser aussah, aufwärts ging. Und sich deswegen auch die Anzahl der Kinder erhöht hatte. Also es ist eine äußere Einteilung, die einen gewissen Sinn macht schon, vor allen Dingen eben auch, denke ich, für eine Werbewirtschaft. Denn die ist sehr bedacht darauf, verschiedenen Generationen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben und darauf das Marketing und die Produkte abzustellen und somit also auch ihre Umsätze zu generieren.
Na, interessant ist es schon, dass innerhalb der Wissenschaft und insbesondere bei den Soziologen das auch ganz unterschiedliche Haltungen zum Begriff selber gibt, Generation. Die einen, die das also befürworten und diese Einteilung, die ja auch so ein bisschen spontan oder festgelegt worden ist, möchte ich mal so sagen. Und die anderen, die deutlich sagen, wie zum Beispiel der Herr Zacher von der Universität Leipzig, es gibt keine Generationen und der Generationsbegriff würde nur dazu beitragen, dass man abwertet zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen.
Ein interessanter Gedanken auf jeden Fall. Ich frage nochmal Jutta, fühlst du dich als Boomerin?
Ich bin nur noch Nachkriegsgeneration und damit noch vor den Babyboomern. Und mir tut es einfach leid, dass diese Generation so viel Konfliktpotenzial enthält. Und ich finde, was wir als Generation als Luxus angesehen haben, hat die nächste Generation schon als Notwendigkeit angesehen. Und das ist eine Sache, die mich auch beschäftigt, dass ich sage, diese Notwendigkeit impliziert ja auch gleichzeitig, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich das kriege. Das muss ich mir nicht mehr erarbeiten oder irgendwas dafür tun, sondern das bin ich mir wert. Und das ist auch erneutes Konfliktpotenzial für die Älteren. Also ich denke nicht nur für meine Nachkriegsgeneration, sondern auch für die Babyboomer, denn denen geht das ja auch schon wieder ähnlich. Ne?
Aber es ist interessant, dass du das sagst, weil in dem Sokrates-Zitat gerade schwingt das ja mit, dass das irgendwie schon seit 2000 Jahren immer wieder dasselbe Problem sein könnte. Ja, ja. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich in dieser Sendung auch nicht ganz eruieren können.
Dazu fällt mir gerade ein, ich habe es hier vor mir liegen, auch ein Zitat noch einmal von einem unbekannten Autor oder Autorin. Vielleicht kennst du ein oder andere schon aus den Aphorismensammlungen, die man im Netz so findet. Und da geht es zum Thema Generationen folgendermaßen zu. Da heißt es, es ist herrlich, unserer Generation anzugehören. Alles Falsche ist Schuld der Generation vor uns und muss von der nach uns in Ordnung gebracht werden.
Und damit ist jetzt dann die Generation Z oder C gemeint?
Könnte sein, wenn wir auf Sokrates zurückgucken, könnte das eigentlich schon die 20., 50., 100. Generation vor uns so gemeint gewesen sein.
Aber was sind denn eure Erfahrungen mit der Gen C? Sind das eure Enkelkinder?
Bei mir ja. Auf jeden Fall. Wenn man in diese Rubriken hineingeht, die die Wissenschaftler da festgelegt haben, zählen da meine Enkel jetzt dazu.
Was sind eure Erfahrungen? Wie geht's euch mit denen?
Mir geht's gut mit meinen Enkelkindern. Trotz der Unterschiede.
Nee, ich denke, da gibt's unterschiedlich, je nach Erziehungsmethoden der Eltern. Die einen sind die wie nennt man das, wenn man die Kinder so überbehütet? Und dann gibt es schon welche, die ihre Kinder auch zur Arbeit und wenn es noch zur Hausarbeit ist oder so ranziehen. Und dann gibt es welche, die brauchen überhaupt nichts zu machen. Die sind eigentlich schon mit dem Teller wegbringen total erschöpft und mitunter auch mit dem Aufstehen schon erschöpft.
Das war bei mir doch auch schon so.
Ja, eben. Das wird wahrscheinlich auch wieder so eine Konstanz sein, so eine Konstante in der Geschichte. Ich habe jetzt gerade an zum Beispiel russische Märchen gedacht. Da gibt es den faulen Iwan, der nur auf dem Ofen liegt und nichts tut. Ja, den gibt es da schon als sozial kritisierbar und zu kritisierender.
Ja. Du meinst, am Ende ist das eine soziale Figur, aber kein Generationendings
an sich. Ich denke, das gibt es in jeder Generation.
Aber ist das, bevor wir Musik machen, vielleicht noch eine Frage, ist das so wirklich, empfindet ihr das so als Streit? So, es wird ja medial eben auch so aufgebauscht ein bisschen, das gebe ich zu, aber findet ihr das so als großen Unterschied, als dass da wirklich, dass man da drüber streiten müsste, die Unterschiede, die es zwischen den Boomern und der Gen Z gibt?
Ich denke, es hat sich verstärkt. Ja? Wenn ich ja in meine Generation gucke, was wir noch mitarbeiten mussten und wo wir rangezogen werden mussten und wo wir auch zeitig Verantwortung übernehmen mussten, ist es heute, wenn ich die Mutti sehe, die den Schulranzen ihres Kindes trägt, in dem, zur Schule bringt, das finde ich schon eine gefährliche Sache, wenn man den Kindern alles abnimmt oder wenn man sieht, dass 4-5-Jährige noch im Kinderwagen spazieren gefahren werden, dann kriege ich schon eine Krise und denke, ich glaube, das hat Folgen, die sie jetzt noch gar nicht absehen.
Ja, aber ich denke, dass die Lebenserfahrung und die Lebenswelt sich zwischen den Generationen einfach groß unterscheidet und damit auch die Auffassung und die Lebensvorstellung. Ja, also es ist doch stark geprägt von dem, was die Welt jetzt den jungen Leuten bietet und die ist nicht vergleichbar mit dem, was wir erlebt haben in unserer Jugend. Da gibt es große, große Unterschiede und die muss man einfach auch akzeptieren. Aber so dieses Denken, dass die Jugend immer schon aufsässig und so weiter war und nichts könne, das ist schon sehr alt, haben wir ja beim Aristoteles gehört. Und jetzt sagte Ingeborg Bachmann eben, Zitat, jede Jugend ist die dümmste.
Ich würde ja jetzt, weil wir über Generationen sprechen wollen in dieser Sendung, eigentlich mal ein bisschen kleineren, tieferen Einblick gewinnen in eure Prägung, also aus eurer Kindheit, Jugend, was ihr mitgenommen habt in das Alter, was ihr jetzt erreicht habt, was da immer noch so übrig geblieben ist. Wollt ihr mal ein bisschen was erzählen?
im Vergleich zu heute bin ich immer froh, dass ich so zeitig, ich bin ja Jahrgang 48, dass ich so zeitig geboren wurde, weil es noch ziemlich viel kindliche Freiheit gab. Wir konnten im Wald spielen, wir konnten rausgehen, wir haben uns mit Freunden getroffen. Es gab eben noch kein Computer oder nicht diese Spiele, die man eben nur drin macht. Und wir hatten ungeheuer viel Freiheit, auch wenn uns durch die Eltern viel reglementiert wurde. Wir hatten viel zu helfen. Ich bin im Handwerksbetrieb groß geworden. Wir mussten sehr viel mit ran. Aber das sehe ich heute nicht als Schaden an. Also ich wusste, was Arbeit ist. Und ich wusste auch, wie man sich verkrümeln kann.
Ja, also bei mir war die Kindheit vielleicht ein bisschen unüblich, was Generationen anbetrifft. Insofern, dass ich eine ältere Schwester habe, die 13 Jahre älter ist, also im gleichen Jahr geboren ist wie Jutta. Und wir haben uns auch wenig als Geschwister erfahren. Als ich dann in die Schule kam, da war sie schon beim Studium. Und ich habe sie eigentlich erst später, in den letzten 10, 20 Jahren richtig kennengelernt, nach dem Tod unserer Eltern. Als wir also sozusagen uns ein bisschen enger aneinander auch angeschlossen haben. Ich weiß zumindest, was meine Schwester für Musik und gehört hat und welche Bücher sie gelesen hat. Die lagen nämlich rum, die Bücher noch, als ich dann ins aktive Lesealter kam. Und außerdem wusste ich, dass sie Beat Club geguckt hat im Fernsehen. Und ich habe das so halb mitgekriegt. Da hat sie ihren Rock aufplissiert noch ein bisschen dabei und gebügelt, wenn sie dann zum Tanz ging am Samstag. Und dabei lief dann eben der Beat Club im Fernsehen. Solche Sachen. Ich bin da immer so ein Pendler gewesen, auch meinem Schwager, den Mann von meiner Schwester dann, der ist 47 geboren gewesen. Und über ihn erfuhr ich eigentlich eher eine Prägung. Zum Beispiel, was Musik anbetraf mit Beatles. Das war nicht unbedingt meine Generation, die damit zuerst in Berührung kam.
Oh, das kann ich sehr gut teilen. Ich habe nämlich auch zwei ältere Brüder und mein wirklich 7 Jahre älterer Bruder, der hat mich auch sehr geprägt, was das Musikhören anbetrifft. Also da waren Beatles und The Who und wie sie alle hießen, eigentlich tagtäglich zu hören. Und als jüngere, kleinere Schwester hat man das natürlich mitgehört und hat sich natürlich da auch irgendwo wiedergefunden. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, haben mich stark geprägt die Leute gleichen Alters. Also als wir dann auf der erweiterten Oberschule waren mit 14, 15, also nach der 8. Klasse, da hat man eine Gruppe von gleichdenkenden, ähnlichdenkenden jungen Leuten gefunden, mit denen man sich außerhalb der Schule getroffen hat, mit denen wir gemeinsam im damaligen EOS-Chor gesungen haben und da über die Musik und über das Lesen unwahrscheinlich sehr gerne zusammen gewesen sind. Und wir hatten, um nochmal auf die Generation Z zurückzukommen, wir hatten kein Smartphone. Wir hatten zum Teil ja nicht mal ein Telefon.
Wie hat man sich verabredet?
Man hat sich verabredet, indem man miteinander gesprochen hat und gesagt hat, heute 15 Uhr an der Kaufhalle, da wo wir uns immer getroffen haben oder eben wo wir uns in der Stadt getroffen haben an bestimmten Punkten. Und ich will auch noch mal kurz daran erinnern, wir hatten auch noch von Montag bis Samstag Schule. Bis Samstagmittag war da also sehr viel Zeit in der Schule zu verbringen und mussten dann danach sehen, dass wir unsere Freizeit gemeinsam gestalten können. Im Sommer war es das Schwimmbad, der Treffpunkt, ist mir jetzt wieder so eingefallen. Und im Winter waren es dann eben auch, oder generell war es generell das Treffen im Jugendclub zum Tanz, wo dann schon die DJs aufgelegt haben, um dann die eigene Musik zu hören. Und da muss man auch dazu sagen, ist mir in Erinnerung, es gab nicht so eine Musik für eine Altersgruppe. Da waren auch die Interessen ganz, ganz, ganz groß und unterschiedlich und weit gefächert. Von Bluesern, damals nannten sie sich die Kunden, bis hin zu Progressive Rock, aber auch melodischen und balladischen Liedern.
Das war jetzt ein umfangreicher Einblick. Ich würde sagen, wir spielen mal Musik aus eurer Generation.
Und das heißt auch noch so wie meine Generation, nämlich von The Who, der Generationssong vielleicht an sich für unsere Jahrgänge zumindest.
Ihr habt ja jetzt schon eine ganze Menge darüber erzählt in unserer Sendung über Generationen, was euch geprägt hat. Und vielleicht schauen wir doch einfach mal ein bisschen genauer so in Richtung Kultur, Literatur, Film und auch Musik und schauen mal, was vielleicht auch die Gen Z heute prägt. Und habt ihr, also ob ihr euch überhaupt auch damit auskennt, was die so gut finden. Aber als erstes mal so, gibt es irgendwie vielleicht auch ein typisches Buch, wo ihr sagt, das verbinden wir mit der Jugend oder mit komplett unserer Generation?
Ja, sicher. Ich denke da zum Beispiel an den Plenzdorf, der, denke ich, von heutigen jungen Leuten wenig verstanden wird.
Wer ist das Buch?
Das Buch heißt Die neuen Leiden des jungen W., wo er diesen Klassiker aufgreift, den Goethe, den Briefroman von Goethe und in die Hauptfiguren daran eigentlich sich ein Stückchen orientieren und ein junger Mann, der da zu DDR-Zeiten versucht, seinen eigenen Weg zu finden, aber dabei auch ein Stückchen scheitert und seine erste Liebe auch ein Stückchen scheitert. Und dazu auch der Blenzdorf generell, wenn da gab es so eine Stelle, die ist so richtig ein bisschen, wie soll ich sagen, verherrlicht nicht, aber so zum Vorbild der jungen Leute geworden. Da ging es um die echte Jeans und die Blue Jeans und wo dann auch der junge Held dazu einen Titel sich ausdenkt. Und beim Blenzdorf noch mal kurz dazu, für mich war auch der Film Die Legende von Paul und Paula, einschließlich der literarischen Vorlage von ihm, ein sehr einschneidendes Erlebnis.
Der hat übrigens auch noch mal der Film nach der Wende bei jungen Leuten im Westen eingeschlagen. Der ist sozusagen als Beispiel für mutigen und fantasievollen und raus aus der Reihe sozusagen der Begrenzungen, die es zu DDR-Zeiten gegeben hat, hergenommen worden auch, als ein bisschen so Vertreter für diese Richtung. Und ist wegen dieser tollen Gestaltung auch, wie ich selber weiß, aus Gesprächen mit jungen Leuten damals, 94 war das, auf einer Reise, ist der angekommen unheimlich. Wie, was, das gab's bei euch zu DDR-Zeiten? Da gab's solche Filme, das gab's ja nicht mal bei uns zu der Zeit. Ja? Also die waren richtig angetan davon und hat so ein kleines Revival dann gegeben nochmal bei dem Film. In der nachfolgenden Generation unmittelbar. Wie heißt die dann, die uns nachfolgende? Die also 1994
Generation
20
X.
waren. Generation X, Generation X nennt man das wohl. Bei denen jedenfalls.
Na, weil es so ein Thema ist, was, glaube ich, viele Generationen betrifft, das Thema, sein eigenes Leben selbst zu bestimmen.
Ja, genau.
Ich finde aber die Idee mit die neuen Leiden des Werther interessant, eigentlich mal mit der Gen Z das neu zu schreiben auch, ne? Und mal gucken, was da so bei rauskommt. Vielleicht kann man dann ja im Vergleich von den von diesen drei Texten dann auch was Neues lernen.
Ja, möglich. Vielleicht, eine gute Idee. Vielleicht gibt es ja schon sowas, nur wir wissen es nicht, weil wir die Gen Z eben nicht so gut kennen. Das stimmt ja nun wirklich.
Vielleicht
also
wir ja,
aus unserer Generation.
Vielleicht können wir Caroline Wahl fragen, ob die das schreibt.
Möglich.
Habt ihr euch damit mal beschäftigt, was die Gen Z heutzutage so liest? Bei Caroline Wahl auf jeden Fall ist ja gerade richtig angesagt und nicht nur bei den Millennials, sondern eben gerade auch bei der Gen Z, glaube ich. 22 Bahnen, ein sehr erfolgreiches Buch und die Nachfolge, auch beide Spiegel-Bestseller geworden.
Auch schon verfilmt, der erste Roman inzwischen. Das geht ja alles
furchtbar schnell. Kennt ihr euch damit aus? Ich habe da überhaupt keinen Einblick.
Ich kenne sie selber nur aus den Berichten, aus der Kulturberichterstattung im Fernsehen und ich habe auch nichts von ihr gelesen. Ich muss ehrlich sagen, ich würde auch nicht wollen. Nach allem, was ich gehört habe von ihr und über sie, ist es nichts für mich. Die Schreibweise, die Teile, die dann vorgelesen werden und so weiter, das habe ich schon x-mal gelesen bei anderen. Das brauche ich nicht mehr.
Da kommt deine ganze Lebenserfahrung ins Spiel.
Ich will das nicht so vor mir hertragen und sowas,
ja, aber im Vergleich
es langweilt mich dann einfach. Inzwischen bin ich wahrscheinlich sowas wie Reich Ranitzky, der dann immer gesagt, es kotzt mich an. Ich lese eine Seite und schmeiße das Buch in die
Ecke. Ja, es wiederholt sich eben alles im Leben.
Aber das ist total bei den Kritikern auch ein Thema. Ne? Ich bin ja eher so bei Film und dann sagen auch viele, die viele Filme gesehen haben, ach, irgendwie das langweilt mich, das kehrt immer wieder. Aber lasst uns doch mal bitte aus den Augen von der jungen Generation okay. auf die Filme gucken, die vielleicht eben noch nicht so viel geschaut
ja,
haben.
Ja, alles klar, genau.
Oder gelesen haben.
Mit deren ja. Augen sieht das anders aus, natürlich.
Wir haben ja auch bei Filmen gerade, also wenn ich jetzt an meine Kinder, die auch Generation Z sind, drüber nachdenke, die sind ja mit diesen ganzen Marvel-Superheldenfilmen zum Beispiel aufgewachsen. Das hat die ja bestimmt mega geprägt auch. Und weiß ich nicht, was das macht, aber es ist was anderes auf jeden Fall als blutige Erdbeeren.
Ach so, Blut, ja, das ist natürlich noch ein Film, den unsere Generation geprägt hat, zumindest alle, die in der DDR aufgewachsen sind.
Ja.
The Strawberry Statement im Original, 1970 in den USA entstanden, der Film, behandelt Studentenproteste und Rebellion an einer amerikanischen Elite-Uni. Vorbild war San Francisco, die Handlung ist aber nach New York verlegt worden, weil San Francisco das nicht wollte. Die Uni dort wollten da keine Genehmigung für die Dreharbeiten geben. Also hat man es an der Columbia-Universität in New York gemacht. Und am Ende wird sozusagen auch die Uni dann belagert und schließlich auch wiederum besetzt von der Nationalgarde und damit scheint der Aufstand wohl beendet, allerdings auch mit nicht ohne bisschen Hoffnung. Es bleibt nur noch für die Studenten, sich zusammenzuschließen in einem großen Kreis und Give Peace a Chance von genau. John Lennon zu singen und mit den Händen auf den Boden zu klopfen.
Ja, genau. Das hat eigentlich unsere Generation, wenn wir den Begriff verwenden wollen, stark beeindruckt. Und ich frage mich gerade, wieso haben die das zugelassen, dass der Film damals zu sehen war? Wussten die nicht, was das auch mit den jungen
Doch,
Leuten macht?
Doch, es gab ja auch aber immer bei den hohen FDJ-Funktionären und auch bei einigen Kulturfunktionären der SED Leute, die offener waren für solche Fragen, gerade im Bereich Kultur und Kunst.
Ich hätte jetzt auch gesagt, zwei Sachen, die mir dann noch einfallen, ist gerade dieses Jahr mit One Battle After Another ein Film gekommen, der vielleicht ein neuer blutige Erdbeerenfilm für die Generation werden könnte. Mhm. Den empfehle ich euch auch. Hat einen übrigens außer Generation X stammender Filmemacher gemacht.
Mhm.
Da geht es auch ein bisschen um Revolution und Status und Infragestellen des ganzen okay. Status quo unserer Gesellschaft. Ich habe jetzt aber noch mal eine Frage an euch. Wenn ihr seid ja sehr kulturinteressierte Menschen. Was wisst ihr denn von der Generation C, was die so für Musik hören? Beschäftigt ihr euch damit?
Das ist schwierig. Wenn ich da an meinen älteren Enkel denke, der ist da, glaube ich, sehr weit aufgestellt, sehr breit aufgestellt. Aber ich habe jetzt gelesen, dass das auch durchaus in Serien, die Musik von früher wieder aufgegriffen wird und bearbeitet dargestellt wird und dass es aber auch ganz junge Künstler gibt, unter anderem die 17-jährige Elise, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, die so ein bisschen sich angedockt hat an Alice. Alice im Wunderland hat jetzt ein Album herausgebracht, genau mit dem Titel Elise im Wunderland und hat da so Titel aufgenommen, in denen sie das, was die jungen Leute so bewegt, nämlich den Sprechgesang, die Vibes, wie man so sagt, eine Rolle spielen, aber gleichzeitig sie auch über deutsche Texte balladenhaft ihre Musik gestaltet. Vielleicht ist das ein Beispiel für diese Generation, aber ich denke, dass das auch sehr weit und viel gefächert ist.
Ja, ich bin ja gerade großer Freund von Zartmann, aber der ist ja auch Generation C. Wir hören jetzt mal Elise rein, genau. Wie heißt der Song?
Stummes Klavier.
Hast ne Message gelöscht, dann bist du gegangen. Fühlst du den Licht und den Schmerz in mir?
Ja, zum Thema Gen Z habe ich noch mal ein bisschen geackert und mir was rausgesucht an Lyrics von einem Titel von My Chemical Romance. Ist ja, wie ich weiß, einer der Lieblingsbands von meinem Großneffen. Und da heißt es in dem Text, sie werden dein, Teenagers heißt der Titel, sie werden dein Aussehen aufpolieren mit all den Lügen in den Büchern, um aus dir einen Bürger zu machen. Weil sie mit einer Waffe schlafen und dich im Auge behalten, mein Sohn. So können sie alles beobachten, was du tust, weil die Medikamente nie wirken. Sie werden dir ein Lächeln schenken, weil sie Methoden haben, um dich sauber zu halten. Sie werden dir den Kopf abreißen, deine Ansprüche in Stücke reißen. Ein weiteres Rädchen in der Mordmaschinerie. Sie sagten, alle Teenager machen mir eine Heidenangst. Es könnte ihnen egal sein, solange jemand blutet. Hüll dich in deine dunkle Kluft und nimm die gewalttätige Pose ein. Vielleicht lassen sie dich in Ruhe, aber mich nicht. Die Jungs und Mädels aus der Clique, die schrecklichen Namen, die sie tragen, du wirst da nie reinpassen, Junge. Aber wenn du beunruhigt und verletzt bist, was du unter deinem Hemd hast, wird sie für die Dinge bezahlen lassen, die sie getan haben. Sie sagten, alle Teenager machen mir eine Heidenangst.
Das war, ist ja harter Tobak. Das klingt
das
nach einer
scharfer harter Tobak.
Generation, die sich absolut gar nicht verstanden fühlt. Also das Gefühl kenne ich auch aus meiner Teenagerzeit, aber das klingt schon sehr hart, oder?
Das gibt es immer mal wieder. Also ich zu Zeiten des traditionellen Punk war das so ähnlich. Hm. Und wie wir weiter vorne in der Sendung schon gesehen, gehört haben, gab es Anfang der 60er Jahre wie bei My Generation sowas Ähnliches auch wieder. Auch schon mal, es ist eben diese Pubertätszone, so eine Übergangsphase, Orientierungsphase, weiß ja jeder. Mhm. Und eben auch eine melancholische oftmals, die bis zur schwarzhumorigen Richtung dann auch noch geht teilweise. Ne?
Ja,
es ist ja spielerisch andererseits alles. Ja? Es ist ja alles nur in der Vorstellung. Ja? Kommt aus einer bestimmten Generationserfahrung, aber beschreibt einfach nur die innere Haltung.
Ich denke, die Hauptthemen sind dabei Entfremdung, Anonymität und Isolation. Mhm. Und ich glaube, das sind die Grundlagen, auf denen alle diese Missverständnisse aufbauen. Und das tut mir auch leid, weil das sicher von beiden Seiten nicht so gewollt wird. Und man sich dem ausgeliefert fühlt und aber keine Lösung findet. Und da sehe ich mich in meiner Generation auch irgendwie etwas kläglich.
In Bezug auf die Junge jetzt?
Ja.
Aber ist schon so ein bisschen so, wir hatten Smells Like Teen Spirit, so ein bisschen eben der Schmerz, erwachsen zu werden, der sich hier wahrnimmt. Also etwas eigentlich, was alle Generationen durchaus verbindet.
Ja, und damit auch Forderungen zu erfüllen. Ne? Ja. Forderungen, die das Leben an uns stellt. Nicht mal unbedingt die Eltern oder Großeltern an uns stellen, sondern die das Leben an uns stellt. Mhm. Und wenn sie von klein auf behütet werden und ihnen alles weggenommen wird, was an Verantwortung eine Rolle spielt, dann ist es natürlich der Fall viel schlimmer, wenn sie dann mit 19, 20 in die Welt rausgehen und merken, dass das nun nicht mehr so stattfindet.
Ihr habt ja auch Enkel und Enkelinnen, wie ist es denn so? Also kann man denen da irgendwie helfen? Wie reden die über das schmerzvolle Erwachsenwerden mit euch? Das wäre meine Frage.
Ich glaube, ich habe das Glück, dass meine Tochter ihre Kinder so erzogen hat, dass sie Selbstverantwortung schon ganz zeitig übernehmen. Und da gibt es daraus erwachsen viele Themen, die andere schmerzen nicht. Und da bin ich sehr froh drüber.
Na, es ist sehr unterschiedlich, ob sich die Enkel auch gegenüber Großvater und Großmutter wirklich öffnen wollen oder ob sie andere Bezugspersonen haben, dann muss man das einfach akzeptieren. Das ist, glaube ich, kann man nicht verallgemeinern.
Wie ist denn das mit der Kommunikation mit dem Smartphone? Das ist ja jetzt was ganz Neues. Kommuniziert ihr darüber?
Ja, unbedingt. Und mir tun die Leute leid, die sich daran nicht mehr rantrauen, weil das wirklich die Kommunikation mit den Enkeln oder mit den späteren Generationen kappt. Ja. Und sie fühlen sich allein gelassen. Da sind wir wieder bei unserem früheren Thema Einsamkeit. Aber sie haben selber nicht das Vermögen, sich aus dieser Einsamkeit zu holen. Und das finde ich schön an diesen modernen Geräten, dass man damit die Kommunikation aufrechterhält und sogar auch noch erweitern kann.
Ja, das sehe ich auch so und letztendlich sind ja auch die Enkel bereit, das der Oma oder dem Opa zu erklären.
In Anbetracht der nicht vorhandenen eigenen Enkel habe ich mal zurückgedacht an die Zeit, als ich Enkel war und eine der beiden Omas, bei der war ich relativ regelmäßig, fast jeden Samstag, weil sie hatten Röhrenradio gehabt und da konnte ich über die Diodenbuchse Aufnahmen von Rock- und Popmusik machen, während der Zeit, während wir Kaffee getrunken haben und Rommi gespielt haben. Aber dabei, das Wichtige waren noch die Gespräche. Sie hatten mir Sachen erzählt, da war ich also 15, 16, über die Krise, ökonomische Krise in Deutschland 1923. Und hat mir erzählt, was Inflation bedeutet, wie sie das erlebt haben in ihrer Zeit. 1923 war gleichzeitig das Jahr, in dem meine Oma geheiratet hat. Also wie kriegt man eine Hochzeit unter den Bedingungen hin eigentlich, ja? Und dann natürlich auch Kriegserlebnisse und sowas.
Das hat sie dir alles erzählt?
Das hat sie mir alles erzählt. Das war ihr ein Bedürfnis, das weiterzugeben irgendwie an jemanden, der ein offenes Ohr dafür hat. Und das hat sie bei mir offenbar gefunden. Und ich also möchte das nicht missen. Das war ein ganz, ganz hohes Gut, was mir wichtig war als Erfahrung, eben Generationserfahrung sozusagen von der
Könnt ihr euch Generation. Erinnern, was ihr mit euren Großeltern unterhalten habt?
Ich denke, dieses Weitergeben ist wichtig. Als meine Mutter starb, habe ich dann mal so zusammengeführt in meinem Gedächtnis, was meine Großmutter und was meine Mutter mir erzählt haben, auch gerade über die Kriegszeit, über die schweren Zeiten und so, ne? Und auch im Bezug auf Familie ist ja nochmal wichtig. Ich meine, du kannst in Haufen Büchern lesen, wie die Kriegszeit war, aber wie es direkt in deiner Familie war und wer da was gemacht hat, das fand ich toll. Mein Großvater hatte zum Beispiel den Lastwagen auseinandergenommen, der hätte sonst requiriert werden müssen. Da wurde der Motor ausgebaut und hinter Heuhaufen das ganze Zeug versteckt. Und konnte nach dem Krieg gleich wieder anfangen, dieses Fahrzeug zu benutzen. Das sind alles Sachen, die erfährst du nicht in irgendeinem Buch. Das ist deine Geschichte, ja. Das finde ich schon schön. Und ich denke, wir sollten auch unseren Enkelkindern, und also angefangen von Kindern, Enkelkindern, Sachen weitergeben, die eben auch benutzen können. Und ich mache immer Kunden Mut, die mir Bilder bringen, wo zum Beispiel nur ein Signum draufsteht. Und sie wissen aber, von wem das ist. Und mitunter kommen ganz berühmte Leute da zum Vorschein. Ich sage, schreibt es hinten drauf, eure Kinder hauen das Bild weg, es gefällt mir nicht, ist mir zu blass, passt nicht übers Sofa. Aber wenn ihr die Geschichte drauf schreibt, habt zum Hochzeit von der Oma oder so gekriegt, das ist wichtig. Wir können viel weitergeben, wenn wir uns selber drum kümmern.
Kann ich nur bezeugen, dass das genauso bei meiner Oma war. Die hat auch immer gesagt, schreibt hinten auf die Fotos drauf, wann das war und was das war. Ihr wisst das nicht mehr nach 3-4 Jahren.
Wer auf dem Foto zu sehen ist. Ja, ich habe auch noch so ein paar alte Fotos von meinen Urgroßeltern.
Ja.
Also ich würde das Thema noch ein Stückchen weiter aufmachen, in dem Sinne, dass ich die Beobachtung mache, dass zwischen Großeltern und Enkeln eine ganz besondere Verbindung entsteht. Das sicherlich auch dadurch, dass man als Großeltern nicht mehr so in den Alltag eingebunden ist, aber dafür an bestimmten Traditionen, die die Familie einfach lebt, immer dabei ist und dadurch den Kontakt zu den Enkeln findet und man gemeinsam wandert oder gemeinsam Spiele spielt oder auch etwas zusammen anhört oder Filme anschaut. Und dabei die Gespräche entstehen können, auch jetzt in der Weihnachtszeit gemeinsam Plätzchen backt oder Ähnliches. Und da glaube ich, dass manchmal die Großeltern auch einen Vorteil haben gegenüber den Eltern.
Ich glaube auch, vor allen Dingen auch so die tradierten Familienrezepte weitergeben.
Es passt ja so ein ganz kleines Märchen, das die Gebrüder Grimm auch gesammelt haben, mit dem Titel »Der alte Großvater und der Enkel«. Ich erzähle kurz den Anfang. Ein schon sehr alter Großvater wird vom Familientisch verbannt, weil er immer kleckert und dann sogar ein irdenes Schüsselchen fallen lässt und das zerbricht, sodass die Frau des Haushaltes ihn nicht nur verbannt vom Tisch, sondern ihm ein hölzernes Schüsselchen fertigen lässt. Und da passiert dann Folgendes. Die junge Frau schalt, er sagte nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von 4 Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. »Was machst du da?« fragte der Vater. »Ich mache ein Tröglein«, antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten alsfort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.
ihr Lieben, ich würde jetzt mit euch ja ganz gerne mal zurückschauen auf euer Leben. Ihr habt 60, 70, über 70 Jahre schon hinter euch gebracht. Da sammelt sich ja einiges an, auf das man stolz sein kann, vielleicht.
Ja, ich habe vor kurzem mal drüber nachgedacht und habe überlegt, in Anbetracht des Berufsweges, den ich genommen habe, Lehrer, und bin draufgekommen, wie fast jeder Lehrer oder Lehrerin sagen wird, er oder sie den Beruf nicht nochmal machen wollen im Leben, wenn er vor die Wahl gestellt würde. Ja? Ich wüsste zwar jetzt, wie es einigermaßen läuft und hätte Strategien zur Hand, um gute Arbeit zu leisten im Austausch und in der Arbeit mit jungen Menschen. Aber ich denke, ich bin nicht der richtige Mensch eigentlich dafür. Ich habe mich oft auch durchgequält, muss ich sagen. Es war schon hart teilweise. Ich bereue natürlich nichts andererseits. Es war eine wunderbare Erfahrung auch, die ich gemacht habe. Nur der Preis war ein bisschen hoch andererseits. Und
aber da weiß man auch, was man geleistet hat.
Ja, sicher, genau. Schon. Es gibt ja diese Momente, wo man wirklich mal jemanden trifft aus den ehemaligen Klassen und die erkennen einen noch und die wollen auch mit einem ein Wort sprechen und sowas. Das gibt's ja, da freut man sich schon, klar.
Da habe ich was ganz anderes. Ich habe mit 33 so einen Beruf gefunden, so einen handwerklichen Beruf, der mich voll erfüllt. Und wo ich auch jetzt sagen kann mit 77 Jahren, dass ich ihn noch ausübe und dass ich jeden Tag mit Freude auf die Arbeit gehe und dass ich sage, wenn jemand seinen Beruf zum Hobby macht, das hat sich bei mir erst ergeben, es war nicht mein Hobby und es hat sich ergeben, dass der Beruf dann zum Hobby wurde, wenn man den Hobby zum, das, den Beruf zum Hobby machen,
ja. Andersrum, das Hobby zum Beruf.
dass man da nie mehr arbeiten gehen muss. Also es ist wirklich, weil es sich so eine Freude macht, ja. Und da bin ich froh, dass ich das erleben durfte in meinem Leben, denn ich kenne auch, wie das ist, wenn man jeden Tag auf Arbeit geht und eigentlich schon morgens auf die Uhr guckt, wie viele Stunden man noch zu arbeiten hat. Das kenne ich auch und deswegen bin ich besonders dankbar. Und ich treffe auch häufig auf Kunden, die im hohen Alter so traurig sind, dass man sie nicht anerkennt. Und ich denke, wir können da, wenn wir das Leben so gemeistert haben, ruhig auf unsere Lebensleistung stolz sein. Und die kann uns niemand wegnehmen. Und die lasse ich mir auch nicht wegnehmen. Also das liegt auch an uns selber, inwieweit wir dann Kopf in den Sand stecken und traurig sind.
Ja, das stimmt. Also ich blicke eigentlich sehr gerne auf meine berufliche Laufbahn zurück. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen und muss aber auch sagen, wir haben viele Hürden genommen in diesem Dasein, bei der Wende angefangen bis zu Corona, dieser Zeit, wo die Schulschließungen uns überrascht haben und so weiter. Aber ich gebe auch dem Lutz ein Stückchen recht. Ob wir alle jetzigen Gegebenheiten noch meistern würden, das weiß ich wirklich nicht. Ich sage nur KI. Schule verändert sich sehr stark und ich glaube schon, dass es da auch wichtig ist, dass die jungen Kollegen und Kolleginnen da jetzt ihr Arbeitsfeld finden.
Wie sieht es denn aus Richtung Privat oder Familie, wenn ihr da zurückschaut?
Ja, wie gesagt, ich bin ja immer derjenige ohne direkte Nachkommen und es hat eine Zeit gegeben, wo ich natürlich auch in der Partnerschaft gelebt habe. Das hat sich eben verändert, die Situation. Irgendwann kommt sowas eben auch mal vor. Damit bin ich sozusagen versöhnt oder ist eben so gewesen. Es hat sich ja auch schon ergeben bei unserem Thema Einsamkeit oder Alleinsein, dass ich damit gut zurechtkomme, andererseits auch. Und ich brauche nicht so viel Trubel oder Rummel um mich her. Bin ganz froh, dass ich das vielleicht mal zu den Feiertagen, wie jetzt wieder bevorstehend, bei meiner Schwester und Nichte und den Großnichte und Neffe dann habe mal, aber dann ist auch wieder gut. Dann bin ich auch wieder froh, wenn ich am 27. Dezember zurück nach Hause fahren kann und wieder für mich bin.
Ja, ich habe das Glück, sieben enge Kinder zu haben. Habe allerdings mit allen nicht engen Kontakt, aber da das Familiäre finde ich schon. Wir sind alles Patchwork-Familien, die sehr anstrengend sein könnten. Wer selber eine hat, weiß das ganz genau. Aber man kann das Beste draus machen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Und ich habe mal in der Zeitung gelesen, da hatte jemand Diamanten Hochzeit und wie immer so beim Journalismus gefragt wird, na, wie haben Sie denn das geschafft und so. Und da hat der Mann gesagt, wir haben repariert und nicht weggeworfen. Das sollte vielleicht auch mal eine Maxime werden für solche Leute.
Habt ihr den Sinn des Lebens gefunden oder seid ihr noch auf der Suche?
Eine große Frage.
Der besteht wahrscheinlich, um einigermaßen schlau zu antworten, der Sinn des Lebens besteht wahrscheinlich darin, ihn zu suchen, nämlich ein Leben lang.
Wahrscheinlich hast du recht.
Aber vielleicht, ich denke auch, dass das stimmt.
Genau, vielleicht frage ich andersrum. Habt ihr denn vielleicht etwas, wo ihr denkt, das könnt ihr noch der jüngeren Generation mitgeben, aus eurer Lebenserfahrung heraus?
Nicht aufgeben. Das ist ein Maxim. Egal was kommt, immer wieder von vorne anfangen.
Miteinander reden wäre mir ganz wichtig. Miteinander reden und nicht gegeneinander reden und dem anderen gut zuhören.
Ja, vor allen Dingen ja, genau. Offene Ohren haben füreinander, was die Generation anbetrifft. Ich gehe nämlich davon aus, dass es diesen beschworene Auseinandersetzung oder den Streit zwischen den Generationen nicht gibt. Er wird auch ein bisschen geschürt und muss aber überhaupt nicht sein, zumindest in seinem persönlichen Umfeld, wenn man da klar miteinander ist, offen redet, dann ist das viel, viel, viel wert.
Verständnis füreinander haben, denke ich, ist da auch ganz wichtig. Sich zurücknehmen, gerade die ältere Generation sollte dann wirklich sich zurücknehmen, weil wir eine Erfahrung haben, die die anderen noch nicht haben können und die anderen auch ganz anders machen werden. Deswegen ist das mit unseren nicht zu vergleichen.
Stimmt. Und ich wünschte mir, dass auch gesellschaftlich mehr Projekte zwischen den Generationen gefördert werden. Ich habe immer den Eindruck, dass das zwischen den ganz Alten und den ganz Jungen funktioniert, dass also Kinder aus Kindergärten in die Altenheime gehen und sich dort musikalisch oder auch literarisch darstellen oder auch umgekehrt. Aber so zwischen den anderen Generationen, da läuft immer sehr, sehr wenig.
Ja, das war gar nicht so ein leichtes Thema für uns alle, aber ich danke euch, dass wir da durchmarschiert sind und ich bin schon gespannt auf die nächste Sendung.
Ja, dann schauen wir mal. Herzlichen Dank auch dir, Julia, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.